Ihr habt Lektion 1, 2 und 3 schon hinter euch. Das ist natürlich die Frage, was kommt denn heute noch? Ja? Haben wir nicht schon längst alles gehört? Heute heißt diese Lektion 4, wie man die Bibel studiert, Teil 2, so nüchtern und langweilig. Die Frage ist, was war davor? Ja? Wer kann sich erinnern an die Lektionen 1 bis 3? Was ist euch hängen geblieben? Es geht jetzt gar nicht darum, groß alles aufzugreifen und zu sagen, ich muss da jedes kleine Detail noch wissen. Aber ihr solltet ein paar Sachen euch merken, ja? Sonst nützt der Kurs wenig. Wenn jeder mal kurz für sich nachdenkt, was weiß er noch aus den Lektionen? Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Die Lektion 1, ihr könnt natürlich auch selbst nachschauen, hieß die Bibel richtig auslegen. Es ging da um das, wozu machen wir das Ganze? Wozu legen wir die Bibel aus? Wieso liest sie nicht jeder so, wie er will? Und am Ende gehen wir alle wieder nach Hause. In Lektion 2 ging es darum, wer kann die Bibel verstehen? Also ganz klar die Frage, wer kann das machen? Kann das jeder? Oder braucht es da bestimmte Voraussetzungen? In Lektion 3 dann war der erste Teil klar, von diesem Kapitel jetzt, Teil 1, wie man die Bibel studiert. Ganz klar die Methodik, die Art und Weise, wie. Ihr braucht euch da jetzt gar nicht melden, nur für euch selbst, dass ihr euch klar macht, was haben wir bisher schon gemacht. Ja? Es ist ja doch schon Februar jetzt inzwischen und der Kurs hat 11 Lektionen, glaube ich, oder so. 15? Ah ja, mit den Praxisteilen noch dazu, genau, richtig. Nach 10 kommen dann die Praxisteile. Richtig. Und heute soll es eben darum gehen, wie man die Bibel studiert, Teil 2. Also die Frage, was lernen wir denn noch? Wer weiß noch, worum es letzte Woche ging, so im Großen und Ganzen. Aber es war natürlich auch, wie man die Bibel studiert, Teil 1. Ihr könnt auch gern zurückblättern. Schaut mal ein bisschen, was waren die wichtigsten Punkte von letzter Woche. Das war nämlich noch relativ allgemein gehalten, wenn ihr euch erinnert. Ihr habt zwar auch ein paar praktische Beispiele, Verse und so weiter angeschaut, aber im Großen und Ganzen war das relativ allgemein gehalten. Heute werden wir wirklich praktischer und werden ein paar, ich möchte nicht sagen Regeln, aber doch Richtlinien anschauen, wie man jetzt die Bibel praktisch auslegen kann, ja? Wie man sie gut verstehen kann. Die Frage nach dem Wie. Wer weiß noch was?
Wir sollen die ganze Bibel lesen, wir sollen sofort laufen lesen.
Den hat er, glaube ich, selbst sogar geschrieben. Ne? Hat er mir auch schon gezeigt. Der ist sehr gut. Also die ganze Bibel fortlaufend lesen. Ja? Das war der wichtigste Punkt, glaube ich, sogar vom letzten Mal. Und dann hat er noch so ein paar Themen gehabt, wie zum Beispiel Bibellesepläne, glaube ich, ja, hat er euch gezeigt oder angepriesen. Und dann habt ihr noch was ganz Wichtiges gemacht, nämlich der Sinn von Gottes Wort hängt nicht von mir ab. Und das wird heute auch ein wichtiger Punkt sein. Ne? Nicht ich schaue rein, was ich da rauslese, sondern der Heilige Geist erklärt mir das Wort Gottes. Das heißt natürlich nicht, dass ich wie ein Medium still dastehe und alles fließt in mich rein. Ich darf mich auch bemühen, ja, und so lesen und forschen. Aber das ist der wichtigste Punkt bei diesem Wie, in und mit Gott selbst. Es ist ja so, ich habe mich auch als Kind schon oft gefragt, wie kann denn Gott zu uns reden? Ich höre ihn nicht. Ich kann doch nicht mit jemandem reden, den ich nicht sehe. Doch, durch sein Wort geht es. Das ist das, was wir sehen. Wenn wir ihn sehen wollen, sollen wir die Buchstaben anschauen. Und sein Geist erklärt es uns dann. Nicht jeder kann das Wort sehen, aber jetzt schweife ich ab in die ersten Kapitel. Man muss bestimmte Voraussetzungen treffen. Man muss ein echt hingegebener Nachfolger sein. Ja? Natürlich wiedergeboren. Und man sollte Dinge, die zwischen Gott und einem stehen, ausräumen. Ist ja klar, wie in einer Ehe. Ja? Da wird auch keine gute Kommunikation herrschen, wenn man Streit miteinander hat. Aber wenn die Sachen ausgeräumt sind, wir hatten ein schönes Beispiel vorher, ja? Wenn die Ehe wieder intakt ist, dann kann miteinander gesprochen werden. Dann hören wir aufeinander. Ich rede da nicht aus Erfahrung, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe Eltern. Gut, wir fangen sofort an mit Teil 1 vom heutigen Tag. Wir haben 7 kleine Punkte heute. Klein, weil sie wirklich nicht lang sind, aber 7 erfüllen doch bis 8:45 gut die Zeit. Und da geht es um den Textzusammenhang. Oh Wunder, ihr habt das wahrscheinlich schon oft gehört, der Textzusammenhang wird oft so beschworen, ja, ist das Wichtigste. Er ist sehr wichtig, aber ich möchte es gerne ein bisschen heranführen. Zusammenhang, da denken wir an Zusammenhängen, ja, wie hier so die Anhänger oder die Waggons von diesem Zug aneinander gehängt. Aber ihr kennt bestimmt auch dieses Wort Kontext, ja, es ist eher fremdsprachliche Art, kommt vom Lateinischen und heißt zusammenweben. Das können wir uns gut vorstellen, ja? Ein Gewebe. Da fließen Linien, also in diesem Fall Stofffäden, übereinander. Es hängt alles zusammen. Wir können nicht einfach einen Faden rausreißen. Das geht nicht. Ja? Dann geht alles kaputt. Wir können auch nicht unsere Lieblingsfarbe da rausreißen. Wir müssen alles so nehmen, wie es da steht. Das heißt Kontext. Nicht ich lese wieder was rein, sondern ich lese heraus, so wie der Sinn, wie der Autor sich den Sinn gedacht hat. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich möchte euch bitten, wenn wir einfach reihum lesen und Bibelverse auch lesen. Ja? Wenn du einfach mal anfängst mit dem... Ihr habt gleich mal eine Lücke dann, gell?
Eine Lücke, ja.
Lies doch mal den Satz vor und setze ein, was du meinst.
Okay. Lege die Bibelstelle immer vom Kontext her aus.
Kontext, richtig, oder Textzusammenhang. Ja? Also in diese erste Lücke kommt Kontext oder Textzusammenhang. Das ist das Gleiche. Und dazu habt ihr eine Bibelstelle, 2. Petrus Kapitel 1, Verse 20 bis 21. Was lernen wir aus diesem Vers? Ich weiß sehr viel, aber wichtig ist für unser Thema. Lest ihn nochmal in Ruhe. Er selbst hat sie gegeben. Er selbst bestimmt, was da steht. Dann bestimmt er auch selbst, wie es gemeint ist. Wie wir es verstehen sollen. Das ist die Aussage. Und das heißt Kontext. Ja? Ich lese, ja, bitte.
Dazu habe ich den Heiligen Geist notwendig. Von mir aus selber kann ich das nicht.
Den Kontext beachten, oder was meinst du jetzt? Ja, richtig. Das steht ja auch. Der Heilige Geist treibt.
Vom Heiligen Geist. Genau. Der Heilige Geist muss denen, nicht bloß denen, die es geschrieben haben, das klar gemacht haben, auch denen, die es lesen.
Richtig. Ja.
Das heißt, ich muss alles das, was mich innerlich mit anderen Sachen beschäftigt, aufholen.
Auch?
Sonst höre ich nicht.
Auch? Was den Platz des Wortes oder Gottes in meinem Leben einnimmt und nicht seinen. Ja. Ihr habt jetzt, was sagt der Text vorher da stehen? Na, Moment, es kommt noch. Es tut mir leid, ich habe leider nur ein Buch. Ja. Ich kenne das andere nicht so gut. Magst du den nächsten Satz vorlesen?
Das recht?
Ja.
Dies ist eine der allerwichtigsten Prinzipien für eine gesunde Bibelauslegung. Sehr viel Schaden wurde in den christlichen Glauben hineingebracht, weil Menschen dieses Prinzip außer Acht gelassen haben. Was sagt der Text vorher?
Genau. Also das sind jetzt Fragen, ich glaube, da geht es nicht um diesen 2. Petrus-Vers, sondern generell. Ja? Da ist die Frage, die man sich beim Kontext beachten stellen muss. Ja? Diese Fragen kommen jetzt. Was sagt der Text vorher? Was sagt der Text nachher? Und was sagt das ganze Kapitel? Und dann schauen wir uns das Beispiel an. Also diese drei Fragen. Ist ja ganz klar. Ja? Wenn jemand etwas sagt, muss ich schauen, hat er vielleicht schon vorher etwas gesagt? Zum Beispiel, du lügst. Man könnte mich jetzt falsch zitieren. Ja? Ich habe gesagt, du lügst. Vielleicht habe ich aber nur gesagt, meine Mutter sagt ständig zu mir, du lügst. Dann zitiere ich da meine Mutter. Ich muss schauen, was vorher noch dabei stand. Oder ich würde niemals sagen, du lügst. Das ist ein Widerspruch in sich, aber gut. Das muss man beachten. Das kommt davor. Oder man kann seine Aussage auch revidieren. Was hat der Text nachher? Nein, ich meine, ist doch nicht so, zum Beispiel. Man hat etwas gesagt, es ist unwiederbringbar da. Aber man kann es revidieren und sagen, ich habe es doch nicht so gemeint. Deswegen dieses Beachten. Und dann natürlich, jetzt im biblischen Kontext, was sagt das ganze Kapitel? Wenn Jesus am Anfang eine Feststellung macht, Jesus oder ein anderer Schreiber, ist ja egal, anderer Sprecher, dann hat es ganz entscheidende Auswirkungen auf den Inhalt, auf die Bedeutung. Das lesen wir jetzt zum Beispiel in dieser Markus-Stelle. Hier steht dann bei euch weiter, zum Beispiel Markus 13, Vers 13. Die unter euch, die das Markus-Evangelium gut kennen, wissen sofort, aha, Kapitel 13 ist diese und jene Rede. Die das nicht auf Anhieb wissen, macht gar nichts, deswegen dürft ihr die Bibel aufschlagen. Und dann lesen wir bitte Markus 13, Vers 13. Magst du den lesen, weil du warst noch nicht dran, sonst vergessen wir dich später.
Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.
Ist jetzt erstmal so eine Aussage. Kann ich die jetzt einfach so direkt auf mich beziehen? Da steht doch ihr. Das sagt irgendjemand, also Jesus, sehen wir ja. Also ihr. Also meint er mich, Punkt, ich muss da irgendwie ausharren oder sowas. Wieso darf ich so nicht rangehen? Bitteschön? Ja, richtig. Das kann nicht jeder einfach so auf sich beziehen. Ja? Aber noch was Wichtigeres. Um wen und worum geht es in diesem Zusammenhang? Gehen wir mal an den Anfang dieses Kapitels. Jetzt kommt dieses, was sagt der Text vorher, was sagt der Text nachher, was sagt das ganze Kapitel? Markus 13, die ersten Verse mal. Auch, ja. Christian, magst du in der Reihe weiterlesen? Die ersten 5 Verse, bitte.
Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Jesus fing an und sagte zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführt.
Okay, also wir sehen schon mal, Jesus spricht, er erklärt etwas. Es ist eine Antwort auf Fragen, nämlich: Sage uns, wann das geschehen wird und was die Zeichen sein werden. Es geht einmal um die Zerstörung des Tempels. Und dann, wie wir auch aus der Matthäusstelle zum Beispiel wissen, wann er wiederkommt und wann sein irdisches Reich anfängt. Wir können da sogar sagen, es geht hier nicht um uns. Jetzt können wir widersprechen, doch, aber wieso hätte Jesus das sonst gesagt? Naja, wir müssen eben auf den Kontext achten. Die Tempelzerstörung ist schon längst vorbei. Die Drangsal ist noch nicht da gewesen. Wir sind jetzt dazwischen. Wir können nicht einfach sagen, ich wende das blind auf mich an, sondern die Zeichen der Zeit, ja, die sehen wir schon, deswegen sind wir sehr nahe schon. Aber wir können nicht einfach sagen, ich wende es blind auf mich an. Jesus hat hier nicht uns gemeint. Und dann in diesem Kontext die Frage, erklärt dieser Text, dass Menschen durch ihr Ausharren gerettet werden? Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wagt jemand mal eine Auslegung dieses Verses? Was könnte mit diesem gerettet werden gemeint sein? Ja, könnte es sein, genau, weil retten heißt an vielen Stellen vom ewigen Verderben gerettet werden, genau. Oder was heißt dieses Ausharren?
Das ist an die Juden gerichtet, die zu der Zeit leben werden und die an Jesus gläubig geworden sind. Wenn sie ausharren bis ans Ende, dann werden sie nicht umgebracht, sondern gerettet werden. Sie werden Jesus sehen.
Was ist mit denen, die umgebracht werden aufgrund ihres Glaubens? Haben die nicht ausgeharrt?
Das weniger, aber sie leben nicht mehr hier auf der Erde, aber im Himmel, sie kommen mit Jesus wieder.
Richtig, ja. Also wenn du ausharrst bis an dein Lebensende, ob du jetzt stirbst oder es gibt ja eine Generation, die nicht sterben wird, ja, die Entrückten in der Gemeinde, aber auch die Juden, die Jesus direkt kommen sehen, wenn du bis an dein Ende ausharrst, dein individuelles, dann wirst du gerettet. Aber die Frage ist, wer bewirkt dieses Ausharren? Ich möchte da jetzt keine Auslegung der Endzeitrede machen, ja? Aber einen ganz kurzen Vers in den 1. Petrusbrief, der uns da hilft. So beginnt er nämlich, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 5. Es geht um Gläubige in der Gemeindezeit, ja. Aber das ist etwas Allgemeingültiges. Da steht in Vers 5, 1. Petrus 1, die wir, er schließt sich mit ein, Petrus, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil. Wir werden bewahrt, das ist passiv. Wir werden durch den Glauben selbst bewahrt. Ich kann nicht von Jesus mehr weg, wenn ich sein Kind bin. Er hält mich so fest, dass ich nicht mehr weg kann. Und das sehe ich in diesem Zusammenhang auch mit dem Ausharren. Ich harre bei ihm aus, ich muss aber eigentlich gar nichts groß tun, indem ich irgendwas bewirken muss, sondern ich bleibe bei ihm, weil ich gar nicht anders kann. Ja?
Ich denke, wir passen erklärt, dass dein Gott ist, der sowohl das Gelingen als auch das Wollen.
Das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, oder? Ja.
Ich denke, das hat der Heilige Geist, weil viele Menschen ziehen das, denke ich, dann so, dass man selbst so viel dann dafür machen muss.
Richtig. Das ist dann Werksgerechtigkeit, ja. Stimmt. Also ihr könnt hinschreiben, erklärt dieser Text, dass Menschen durch ihr Ausharren errettet werden? Ja und nein. Ja, aber es ist nicht ihr Ausharren, sondern das Ausharren, das Gott selbst in ihnen wirkt. Ja? Dazu, wie wir richtig gehört haben, bezieht sich es nicht in erster Linie auf die Gemeinde. Wir können das Prinzip dann anwenden. Ausharren. Ihr könnt ja mal in der Konkordanz nachschauen, wo das überall noch vorkommt. Ist sehr interessant. Wir machen weiter. Der zweite Punkt geht bei euch los mit: Lege die Bibelstelle und dann nichts mehr.
Das gehört noch ein, zu einfach.
In die Linien bei: Was sagt der Text vorher, was sagt der Text nachher, was sagt das ganze Kapitel?
Das wird einfach.
Nichts. Das ist ein Beispiel. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe das Buch nicht geschrieben, warum die Linien da sind. Ja? Aber es geht hier nicht um einen speziellen Text, den wir beispielhaft analysieren, sondern um die allgemeinen Fragen, die immer zu beantworten sind. Ja? So. Bei zweitens steht bei euch gar nicht viel. Lege die Bibelstelle, viel Platz, Punkt, Johannes 10, Vers 35. Lesen wir sie doch einfach mal. Vielleicht wird es dann klarer, was die Autoren hier wollen. Okay, das ist jetzt natürlich mitten im Satz auch, ja. Es ist immer schwierig. Ich habe vielleicht schon mal bei Predigten gemerkt, wenn einer mitten aus dem Satz zitiert, kommt man oft nicht mit. Wir haben jetzt aber nicht die Zeit, das genau zu klären. Ihr könnt das gerne zu Hause weiter verfolgen. Worum es geht, ist hier: Die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Gott hält, was er sagt. Gott kann gar nicht lügen, steht in Titus 1. Es ist eine Wesenseigenschaft. Und deswegen sollen wir harmonisch auslegen. Ihr dürft da reinschreiben: Lege die Bibelstelle in Harmonie mit der ganzen Bibel aus. Das kommt in diese Lücke. Was es heißt, erkläre ich gleich. Lege die Bibelstelle in Harmonie mit der ganzen Bibel aus. Ganz einfach deswegen, weil Gott nicht lügen kann. Harmonie, was ist das? So ein altes Wort, heißt Übereinstimmung, Einklang, auch Eintracht, Ebenmaß. Wer musikalisch ist, ja, wir haben es vorher gehört, ja? Harmonie, das ist etwas Wohlklingendes, etwas in sich Stimmiges. Wir können eigentlich wieder diesen gewebten Teppich nehmen, der ist auch harmonisch. Er passt nämlich so zusammen, wie er ist. Oder ein Puzzle. Ja? Alle Teile passen zusammen. Eine Bibelstelle kann nicht das Gegenteil von dem ausdrücken, was eine andere sagt. Es scheint oft so, aber damit will ja Gott was ganz Besonderes ausdrücken.
Auch das Wesen Gottes.
Ne? Ja. Stimmt, es gibt auch Eigenschaften, die sich zu widersprechen scheinen, aber ich bin mir sicher, sie tun es nicht, auch wenn wir sie vielleicht nicht ganz verstehen. Okay, und dann habt ihr hier Beispiele. Wir werden die nicht alle lesen, aber die erste schon, Prediger 3, Verse 18 bis 22. Das Buch Prediger ist recht speziell. Jedes Buch, jeder Vers ist speziell in der Bibel, ja? Aber das Buch Prediger hat einen ganz besonderen Klang und das werden wir jetzt merken. Bitte, Prediger 3, 18 bis 22. Dankeschön.
Ich schlage in meinem Herzen, es geschieht gegen den Menschenkindern, auf das Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie an sich selbst sind, wie das fühlen. Denn es geht den Menschen, die sie fühlen. Wie dies schwirrt, so schwirrt er auch und haben alle eine Neurone. Und der Mensch hat nichts mehr als das Fühlen, denn es ist alles. Es fällt alles an einen Ort. Es ist alles vom Staub gemacht und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem den Menschen aufwärts fahre und der Odem den Fies unter die Erde fahre. So sei denn, dass nichts Besseres ist, als der Mensch glücklich sein in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Und wer will ihn daran bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird.
Gut. Also Vers 20 ist schon herausfordernd. Alle gehen an denselben Ort, alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt. Wir wissen gar nichts, wir sind doch genauso wie Tiere. Das Neue Testament sagt uns da was ganz anderes. Und deswegen stehen auch die Verse, die nächsten. Lukas 16, die Stelle kennt ihr, das ist der arme Lazarus, der ins Totenreich geht, genauso wie der reiche Mann, aber sie kommen nicht am selben Ort an. Es geht sehr wohl nach dem Tod weiter. 2. Korinther 5, Vers 8 ist vielleicht nicht so bekannt, den lesen wir. Es geht im Zusammenhang um Leiden und zukünftige Herrlichkeit.
Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leid auszuwandern und daheim zu sein.
Okay, also hier steht es ganz klar, wenn man aus dem Leib auswandert, das ist ein anderer Begriff für Sterben, geht es weiter. Nämlich für die Gläubigen, wir sind daheim beim Herrn. Ja? Das ist eine ganz klare Lehrstelle. Das widerspricht dem Buch Prediger nicht. Warum? Weil das Buch Prediger das äußerlich Sichtbare aufzeigt. Es zeigt, klar, wenn da ein toter Mensch liegt, frei liegen würde, oder auch ein Begrabener, der ist irgendwann weg, zerfallen. Und eine tote Kuh genauso. Ja? Aber was das Tier nicht hat, einen Geist, eine Seele, die für Gott empfänglich ist, die geht woanders hin. Und deswegen ist es so wichtig, das Buch Prediger richtig zu verstehen. Ja? Deswegen wäre ja alles so traurig, das schreibt ja der Prediger. Wenn dann Schluss wäre, wäre es völlig egal, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich merke schon, heute werden viele interessante Themen angesprochen in dieser Stunde. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ja? Auch die nächsten Verse noch, Philipper 1, 23, wo Paulus sich wünscht, endlich beim Herrn zu sein, wegen der Leiden und Dinge, die wir hier noch durchmachen müssen. Oder Offenbarung 6, die Seelen der Märtyrer im Himmel. Ja? Nach dem Tod geht es weiter. Das ist ja überhaupt der Grund, warum wir, nicht der Grund, warum wir an Gott glauben, sondern Gott selbst hat sich das so ausgedacht und deswegen sich uns überhaupt offenbar gemacht, ja? Dass wir eine Hoffnung über den Tod hinaus haben, aber auch jetzt schon. Gut, also der zweite Punkt war harmonisch auslegen, so dass es mit der ganzen Schrift zusammenpasst. Da auch noch diesen Hinweis, hatte der auch schon mal, nimm die leichteren Stellen, die klaren, die Leerstellen und lege dann die allegorischen aus, ja, oder die poetischen, also die von der Dichtung und so weiter. Wir müssen ein bisschen weitermachen. Drei ist dann der historische und kulturelle Kontext. Also drittens, Bibelstellen haben einen historischen und kulturellen Zusammenhang. Ist ja klar, alles hat mal stattgefunden, was da steht. Es gab einen David, es gab einen Mose, Jesus selbst natürlich hat gelebt. Aber wir wissen es ganz klar, ich komme aus Oberbayern, vielleicht hört man das, selbst da sind schon manche Dinge anders, kulturell. Ja? Ich kann jetzt auf Anhieb keinen nennen, bis auf den Dialekt. Ja? Gut, bei uns gibt es Berge, aber das ist nicht kulturell, das ist geografisch. Ja? Aber ganz viele andere Dinge, allein die Sprache, ja, die unterschiedlich ist. Niemand von uns würde die Bibel auf Anhieb verstehen mit unserem deutschen Hintergrund, ja? Weil sie eigentlich in anderen Sprachen verfasst wurde. Das Kulturelle kennen wir zum Beispiel von den Franzosen. Die küssen sich immer bei der Begrüßung. Für uns Deutsche ist das ganz komisch. Ja, die sind sich doch viel zu nah. Für die ist das ganz normal. Wir werden noch einen Punkt sehen. Den habt ihr jetzt auch in eurem Text. Und jetzt die Bibelstelle. Schauen wir uns die erstmal an, dann wird auch der Absatz klarer. Lukas 11, Verse 5 und 6, bitteschön. Dankeschön. Bitte nochmal?
Ist immer noch wie heute.
Ja, was denn?
Ja, dass ich halt so eine Probleme habe, ne? Wenn ich nichts habe, dann bin ich zum nächsten und leihe mir was. Also das hat mich so fasziniert, dass ich einmal dachte, das gibt's doch nicht. Das ist ja, als wenn das in die heutige Zeit versetzt worden ist. Das
ja. Genau. Hineinversetzen. Es ist für einen auch geschrieben. Genau das ist ja auch Gottes Wort. Ja? Was die Stelle ein bisschen schwierig machen könnte, vielleicht habt ihr damit auch gar keine Probleme. Ja? Ich fand das Beispiel auch ein bisschen schwierig, um als Beispiel für diesen Punkt zu gelten. Ja? Aber der Punkt ist, es ist doch komisch, dass der um Mitternacht kommt. Ja? Dass jemand mal klopft und um was bittet, das erlebt man. Aber um Mitternacht, wenn alle schlafen, wieso soll dann plötzlich sein Freund kommen? Hat er einen Nachtflug hinter sich? Nee, das gab es damals nicht. Ja. Was ist aber gemeint? Jesus wiederkommt. Bitte?
Jesus wiederkommt.
Gut, das wäre dann eine übertragene Bedeutung. Soweit wollen wir jetzt einfach mal nicht gehen. Ja, wir nehmen die wörtliche. Die wörtliche steht aber nichts von Jesus. Es steht von einem, der kommt zu seinem Nächsten und ihn bittet.
Ja, es war halt damals vielleicht üblicher, dass man noch zu anderen Zeiten unterwegs war wie heute, weil wenn es natürlich 50 Grad tagsüber
genau,
hat, dann weißt du halt nur mittags um eins, sondern halt mehr in der Dunkelheit oder sowas. Aber heute weiß ja kein Mensch mehr in der Nacht, sondern wir reisen in unseren kälteren Gefilden halt da.
Richtig.
Es ist uns halt unbekannt, in der Nacht zu reisen, weil wir wissen, dass es eigentlich üblich tagsüber zu schlafen und nachts unterwegs zu sein.
Selbst im Hochsommer, bei uns sind wir in gekühlten Fahrzeugen, ja. macht uns nichts mehr aus. Damals war das was ganz anderes. Erinnert euch an die Stelle von Abraham, der Besuch bekommt. Was hat er gemacht zu Mittag? Er saß unter dem Baum. Ja, es war ihm heiß. Und er lädt die ein, kommt doch zu mir. Er geht ja in der prallen Hitze. Ich lade euch ein. Und das ist noch näher dran, zeitlich, kulturell, obwohl es zeitlich ungefähr gleich weit entfernt ist, wie bei uns heute. Weil wir durch den technischen Fortschritt so viele andere Möglichkeiten haben. Ja. Natürlich. Natürlich.
Als Gläubige.
Ja.
So gut wie man kann. Ne?
Ja.
Es ist, ich denke, oder ja, in welchem Ort wir auch immer der Mensch
sind. Das ist auch gar nicht anzuzweifeln. Die Aussage des Textes, wir sollen helfen zu jeder Zeit, ja, die ist klar. Aber ob wir es kulturell verstehen, ist die andere Frage. Ja? Deswegen im Zusammenhang beachten. Ich habe noch eine andere Stelle, eine einfachere. Wir schlagen es nicht auf, aber ihr kennt bestimmt die Geschichte von Ruth. Noch eine Frage?
Ja. Ist es in Deutschland schwer? Ich würde sagen, weil ich in Polen aufgewachsen bin,
ja.
Also die Nachbarn ist egal. Da war krank, haben die Kinder gebracht, man hat sie besucht, ohne sich anzumelden. Und in Deutschland ist es ganz anders.
Ja.
Eine Woche vorher,
ja.
Jemand zu beten, und ich wirklich nicht trauen, in
Deutschland. Wir Deutschen haben diesen Vers nicht wirklich verstanden. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Das war uns so raus, wenn wir gegessen haben, es ist jemand gekommen, genau in diese Zeit, haben mein Vater sofort ein Platz gemacht für diese Person und mein Wissen, Adele und, ne? Das war ganz normal, also dass es wäre höflich, dass nicht gemacht so.
Das ist bei uns zu unserer Schande unüblich, ja. Aber wisst ihr, wir Gotteskinder können da einen Unterschied machen, ja. Und die Kultur auch in dieser Hinsicht wieder umprägen. Ja. Gut, weg von diesem Thema, ganz kurz noch das Beispiel von Ruth. Wenn ihr euch erinnert, Ruth hat dann einen Mann gesucht, diesen Boas. Und kurz bevor sie ihn heiraten sollte, ging es dann darum, ja, lieber Boas, wenn du diese Ruth heiraten willst, du musst dich auch um ihr Erbe kümmern. Ja? Und dann gab es was ganz Komisches. Der eine hat dem anderen den Schuh ausgezogen und gegeben. Ja, sowas Komisches. Bei uns würde man sich denken, hat irgendwie Probleme, ja. Der soll mit seinen Schuhen bitte dahin gehen, wo es keiner riechen kann, ja. Aber das war ein Zeichen damals, ja. Ein Zeichen, wofür? Na, wo muss ich hintippen da? Der Schuh auf dem Boden war ein Zeichen dafür, Besitzanspruch, ja. Du hast jetzt Anspruch, dahin zu gehen. Dieses Land gehört jetzt dir und nicht mehr mir. Eigentlich ein schönes Bild. Wir machen halt heute Kaufverträge. Und mir ist als Beispiel eingefallen, Schlüsselübergabe, ja. Es wird so ganz groß gefeiert. Da hat man dann vielleicht so einen gebackenen Schlüssel noch, was ganz komisch ist auch. Wieso gibt man nicht einfach diesen kleinen Metallschlüssel oder Chipkarte, heute ist ja oft nicht mehr ein Schlüssel. Ist genauso kulturell, ja. So eine Schuhsache. Aber wenn du das erste Mal liest, denkst du dir, das würde ich doch nie machen. Darum geht es aber nicht, sondern damals war es kulturell üblich. Punkt verstanden? Gut. Der nächste. Ich muss mal schauen, wie es bei euch wieder weitergeht. Ihr habt immer gleich, eine Bibelstelle hat nur. Aber wenn wir den nächsten Satz dann noch lesen, sie kann zwar mehrere Anwendungen haben. Ich würde sagen, sie kann aber mehrere Anwendungen haben. Was könnte dann in die Lücke kommen? Eine Bibelstelle hat nur eine, gebe ich mal weiter. Sie kann aber mehrere Anwendungen haben. Genau, eine Bedeutung. Also die grundlegende Bedeutung müssen wir beachten. Eine Bibelstelle hat nur eine Bedeutung. So wie meine Aussage hier eine klare Bedeutung hat. Ich bin jetzt heute nicht hier, um mit euch Fasching zu feiern, ja, oder euch mathematische Vorträge zu halten, sondern ich lehre hier jetzt biblische Prinzipien. Ja, nichts anderes. Ihr seid heute nicht da, um Sport zu machen oder um besonders tolle Worte zu lernen, sondern um biblische Prinzipien zu lernen. Unsere Worte haben eine klare Aussage. Aber das Tolle ist an der Bibel, wir können mehrere Ableitungen davon machen. Ja? Wie vorher schon schön gesagt wurde, das spricht ja zu mir. Das hat auch mir etwas zu sagen. Ihr habt da kein Beispiel mehr dabei. Denkt mal an die Stelle von Samuel zum Beispiel. Und dann auch von David. Die haben alle gelebt. Ja? Die waren wirklich da. Wenn wir uns zum Beispiel an die Geschichte von David und Goliath erinnern. Das war wirklich so. Das mag für uns lächerlich erscheinen heute. Wir dürfen es aber im Glauben annehmen. Das ist so passiert. Wenn ich das jetzt lese, brauche ich nicht denken, ja, meinem Nachbarn, den ich hasse, den müsste ich auch mal so einen Stein hinknallen. Das ist nicht die Bedeutung des Textes, sondern Gott hat diesem David geholfen. Und er hat den Feind und damit die ganze feindliche Macht besiegt. Die Anwendung daraus, die kann sehr wohl für uns, die soll, die ist für uns. Gott hilft mir in jeder Lage. Gott ist immer bei mir. Der Herr bewahrt die Seinen. Der Herr wird die Feinde zu seiner Zeit besiegen. Alle diese Aussagen können wir daraus schließen. Aber nicht, ich nenne mich David und werde meinen Feind mit dem Stein besiegen. Das bitte nicht machen. Das ist nicht die Aussage daraus. Aber diese eine Bedeutung ist klar.
Interessant ist, wenn man verschiedene Predigten sich mal anhört von dem Predigt.
Ein und demselben Text? Ja.
Das ist sehr interessant. Okay. Und man kann sich dann irgendwie denken, was eigentlich da Gott uns sagen will. Ne? Aber jeder nimmt das für sich so in Anspruch, um da jetzt irgendwie was besonders markant zu ausdrücken.
Um den Schwerpunkt vielleicht auch anders zu legen, das ist in Ordnung. Ja, wenn er sagt, ich lege die Sintflutgeschichte aber so aus, dass Noah eigentlich ein U-Boot hatte und der war der erste Konstrukteur da und der hat die Flut nur überlebt, weil er besonders gebildet war und seine Familie, das ist nur allegorisch für seine Hobbys, das können wir nicht machen. Ja? Wir müssen schon den Text stehen lassen. Aber dann gebe ich ganz recht, kann man ganz unterschiedliche Wege davon einschlagen, was wir davon lernen. Das ist das Problem, dass wir nicht die wörtliche Bedeutung verschieben dürfen. Genau. Und das ist hier der wichtige Punkt. Es gibt immer eine Hauptbedeutung. Ja? Gott will klar machen, so ist es. Und was du davon lernst, möchte ich nicht sagen, darfst du selbst entscheiden. Aber das wird dir der Geist selbst zeigen. Wir kommen zu fünftens. Wir gehen schon ganz langsam auf die Endgerade. Das passt hier auch dann noch gut dazu. William Ames, ich glaube, das steht bei euch auch drin, hat gesagt, das, was keine klare Bedeutung hat, hat keine Bedeutung. Ist ja klar. Wenn ich jemanden nicht verstehe, ist es für mich genauso viel wert, als wenn er gar nichts sagt. Also das, was keine klare Bedeutung hat, hat keine Bedeutung. Das, was aber eine klare Bedeutung hat, das nützt mir. Der nächste Punkt geht bei euch wieder los mit lege die Bibelstelle aus. Wörtlich aus habe ich schon gehört, dann schreiben wir sofort rein. Lege die Bibelstelle wörtlich aus. Es sei denn, dass der Zusammenhang selbst etwas anderes verlangt. Die beiden Stellen werden wir dann lesen, die dazu aufgeschrieben sind. Der nächste in der Reihe, ihr seid dran, gell? 1. Mose 27 und darauf dann Matthäus 19, 4 bis 5. Ja, und der andere bitte noch. Matthäus 19, 4 bis 5. Okay. Jesus selbst, Gott selbst, der Sohn Gottes, legt es so aus und sagt, habt ihr nicht gelesen, dass geschrieben steht? Das, was da steht, ist auch genauso zu verstehen, wie es da steht. Gott hat geschaffen. Ja? Also wörtliche Auslegung. Wir dürfen da nicht sagen, ja, Gott hat damals die Idee der Ehe geschaffen und es war sein Gedanke und was dann alles so. Natürlich stimmt das, dass es sein Gedanke und seine Idee war. Aber er hat sie ganz bewusst eingesetzt. Ich, zu meiner Schande muss ich das sagen, manchmal schäme ich mich, wenn ich Leuten sage, ich glaube an Adam und Eva. Da muss ich mir denken, wieso schäme ich mich eigentlich? Das war doch wirklich so. Ja, wenn ich ihnen irgendwas erkläre, was ich so oder so sehe. Nein, Adam und Eva haben gelebt. Das weiß ich nicht, weil ich so ein toller Archäologe bin und ihre Knochen gefunden habe, die es schon längst nicht mehr gibt, sondern weil es Gott schreibt in seinem Wort, wie alles andere auch. Es gibt keinen Grund anzuzweifeln, dass sie nicht gelebt haben. Und der größte Punkt ist, Jesus selbst hält es für wahr, der Schöpfer selbst. Gut, dann kommen wir schon zum vorletzten Punkt, der wird jetzt ein bisschen ja, praktischer, möchte ich nicht sagen, aber ihr könnt was reinschreiben, ja, ein bisschen mehr. Das ist auch was ganz Wichtiges. Wenn ich eine Rechnung mit der Post bekomme, dann darf ich da nicht erwarten, dass mir diese zum Beispiel Telefongesellschaft einen Liebesbrief schreibt. Ja? Ich darf da nicht erwarten, dass in diesen Zeilen und Nummern und Beträgen vor allem irgendwas Nettes steht. Es steht die plumpe Wahrheit da. Oder wenn ich ins Telefonbuch schaue, brauche ich nicht erwarten, dass mir da jemand etwas über Kindererziehung beibringen will. Geschriebenes hat immer einen Zweck. Und der kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Deswegen müssen wir darauf achten. Das nennen wir, was würdet ihr sagen, die Auslegung soll nach der erfolgen, die der Autor verwendet hat. Was verwendet er? Ich habe es noch nicht dastehen.
Zielsetzung.
Ja, und die drückt er aus durch die Literaturgattung. Ja? Zielsetzung gefällt mir sehr gut. Weil eigentlich ist nicht die Literaturgattung das Wesentliche, sondern seine Zielsetzung. Wenn wir die in einem Buch wissen, ist es Gold wert. Also wir legen nach der Literaturgattung aus, die der Autor verwendet hat. Und ihr wisst ja, die Bibel ist kein einzelnes Buch, sie ist eine Bibliothek. Da darf es nicht erstaunen, dass sehr viele verschiedene Arten von Literatur dort vorhanden sind. Ihr habt da ein paar stehen. Gedichte, Geschichte kommt auch noch, Gesetz, Lehre, persönliche Briefe, Weisheit, Prophetie, ich habe auch ein paar aufgeschrieben. Ja, Gedicht, Gesetzestext, Geschichtsschreibung, Biografie, Belehrung, Weisheitsliteratur, Prophetie. Das sind ganz viele. Die haben wir wahrscheinlich nicht mal alle in der Schule kennengelernt und besprochen und als Beispiele gelesen. Ne? Aber sie kommen vor. Und wir dürfen jetzt auch noch Beispiele finden zu unseren Literaturgattungen, die wir uns auch im Heft wirklich stehen. Ne? Ich würde euch so vorschlagen, wir schreiben jetzt Bücher dazu auf oder Teile eines Buches, ja, aber nicht konkrete Verse, die könnt ihr zu Hause suchen. Wem fällt ein Buch oder ein Teil eines Buches ein, wo Gedichte drin vorkommen? Gibt's jetzt? Okay, einstimmig angenommen, dann würde ich sagen, schreiben wir Psalmen. Ja, die Poesie. Die Psalmen, zum Beispiel. Wo kommt denn ein Gesetzestext vor? Bitte nochmal? Tora habe ich auch gehört, Mose. Was sagt er zum Beispiel zu 1. Mose 1 und 2? Ist das Gesetz? Fangfrage? Böse Frage? Ja? Ja und nein. Ja, es ist beides richtig. 2. Mose ab Kapitel 20 geht das Gesetz los. Ja? Aber es ist natürlich genauso von Mose geschrieben, das Vordere. Aber mit dem Gesetz meinen wir oft das Gesetz für Israel. Das gilt ja nicht mal für uns in diesem Sinn. Ja? Das ist 2. Mose 20 bis Ende 3. Mose. 4. Mose nicht ganz, da kommt viel Geschichte drin vor. Auch im 3. Mose kommt eine Geschichte vor, die von den Söhnen Aarons. Und im 5. Mose ist auch viel Geschichte drin, mit sehr, sehr, sehr vielen Reden von Mose. Schreibt Mosebücher oder die konkreten Mosebücher hin. Ne? Als Überbegriff nennt man das Ganze dann das Gesetz oder die Tora, oder wie man will. Zur Geschichte, gut, da haben wir jetzt wirklich schon viel gesagt. Königebuch, von mir aus Richter, Josua. Interessant ist, dass die Juden das alles als Propheten sehen. Ist aber auch nicht so wichtig. Nur Tatsache ist, alles, jedes Buch hat einen geschichtlichen Hintergrund. Deswegen könntet ihr fast alles reinschreiben. Schreibt eins, das wir als klassisches Geschichtsbuch auch sehen, rein. Könige, Chroniker, Esra, Esther, sowas. Gut, dann kommen wir zur Lehre. Lehrtext, Belehrung. Gut, nimmst du den Korintherbrief, zum Beispiel der Korintherbrief. Ja? Er belehrt die Korinthergemeinde. Römer, er belehrt die Römergemeinde. Es ist egal. Ja? Kannst auch beide reinschreiben. Zum Beispiel 1. und 2. Timotheus und auch der Titusbrief, die belehren auch Brüder, aber sie werden eher als Hirtenbriefe, als Pastoralbriefe angesehen. Ja, weil, ja auch. Ja, sie sind so persönlich, dass sie die ganze Welt heute kennt. Also, es ist auch gut so, dass sie die kennt. Das ist kein Versehen von Gott gewesen. Ja, aber der belehrt seinen Sohn Timotheus auch in diesem Brief. Ja. Persönliche Briefe haben wir eben danach noch, da können wir gut sowas wie Timotheus reinschreiben. Was ist der kürzeste Brief im Neuen Testament von Paulus? Von Paulus? Ja, der ist ein sehr persönlicher Brief. Auch im Kanon, alle Welt kann ihn lesen heute, aber er war sehr persönlich. Es geht ja auch nicht darum, dass es was Geheimes beinhaltet, was keiner wissen darf, sondern es ist nur an einen speziell in erster Linie gerichtet gewesen. Der Titusbrief ist ein Pastoralbrief auch. Kann man auch unter persönliche Briefe reinnehmen, wenn man möchte. Ja, dann kommen wir noch zu Weisheit, Literaturgattung Weisheit. Ich würde sagen Weisheitsliteratur, ja, oder Weisheitsrichtung. Ist egal, es geht um Weisheit. Na, ist nicht die ganze Bibel Weisheit? Wie können wir sagen, irgendwas ist nicht Weisheit? Genau, es geht um Bücher, die ganz explizit Weisheit vermitteln wollen, oft auch relativ trocken, stimmt aber nicht, ja? Scheinbar trocken. Die Sprüche sind sehr lebendig und bilderreich, aber sie erscheinen uns trocken. Sprüche ist ein guter Punkt hier. Und dann noch Prophetie. Es gibt kein Buch, das rein prophetisch ist. Sogar die Offenbarung hat Teile der Gegenwart. Ja? Aber wenn ihr wollt, die Offenbarung ist wohl das prophetischste Buch. Und es gibt wenig Bücher, wo keine Prophetie drin vorkommt. Das ist auch noch. Also es geht in beide Richtungen. Da, wo Prophetie vorkommt, geht es um den Ratschluss Gottes und oft eben um zukünftige Dinge. Wobei Prophetie im allgemeineren Sinn einfach der Wille oder das Wort Gottes an den Menschen ist. Und das ist aber fast die ganze Bibel, wenn man so will. Ja. Schreibt da Offenbarung rein zum Beispiel. Ja, die Zeit reicht gerade noch für den letzten Punkt. Der ist sehr schön persönlich. Das ist jetzt keine... Das haben wir nicht so abgesprochen, aber es steht hier in diesen Versen, die vorkommen, wen wir fragen sollen, wenn wir Fragen haben. Lesen wir dazu die Verse aus dem Epheser und dann aus dem Hebräerbrief noch. Der nächste bitte, Epheser 4, 11 bis 14.
Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses des Willen Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
Dankeschön. Ja, der Satz ist ein typischer Paulus-Satz, der geht auch noch weiter. 15. Worum es geht, ist dieser Anfang, Und er hat gegeben. Wer ist er? Bei mir steht es groß. Gott, ja, wenn wir es zurückbeziehen. Christus, ja, in Vers 7. Er hat gegeben. Ja, und da hat er Hirten und Lehrer gegeben, die besonders für uns jetzt wichtig sind. Ja? Apostel und Propheten gibt es heute nicht mehr. Da bin ich auch überzeugt nach der Meinung vieler Geschwister. Aber Hirten und Lehrer soll es in der Gemeinde geben. Und die sollen wir fragen. Dazu ist aber was ganz Wichtiges noch, und das steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, was wir beachten sollen bei diesen Lehrern. Das ist die letzte Stelle dann für heute, den Hebräer 13, 7 und 17, bitteschön. Ja, gedenkt an eure Führer und gehorcht euren Führern. Das Wort Führer hat im Deutschen keinen guten Beigeschmack. Es geht aber hier um die Leiter der Gemeinde. Ja. Und was im Vers 7 steht, ist ganz wichtig. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Sehr schnell können wir verfallen in, der ist so toll, ich möchte genau so werden wie er. Wenn du ihm das persönlich sagen würdest, wem auch immer, ich meine jetzt nicht Jeff, sondern ganz allgemein einem Führer, wird er sagen, du werde bloß nicht so wie ich, wenn du mich genau kennen würdest. Aber ahmt ihren Glauben nach, ja? Weil diese Leute kennen ihre eigene Verdorbenheit, wie wir hoffentlich alle, aber sehr gut. Ahmt ihren Glauben nach und diese Führer haben die Aufgabe, die Herde zu führen. Und die sollen wir fragen, wenn wir Fragen haben im Wort. Und warum? Damit sie mit Freude Rechenschaft ablegen werden, dass sie die Herde gut geführt haben. Das finde ich auch schön. Der Herr hat uns sein Wort gegeben und seinen Geist, aber hat uns auch einander gegeben, dass wir uns Sachen erklären können. Der eine hat was verstanden, was der andere noch nicht weiß und umgekehrt. Wir lernen alle mit der Zeit und alle mit dem Ziel, mehr zu verstehen, damit wir wie Christus werden. Dank euch. Ich wäre dann am Ende. Achso, habt ihr noch nicht eingetragen? Gedenkt eure Führer, genau, oder Leiter, was beim Einzelnen in der Übersetzung eben steht, was sie vom Wort Gottes gelehrt haben. Und der Text darunter ist dann auch noch darauf bezogen, den brauchen wir jetzt nicht mehr lesen.